SRF 3.
Nach einem halben Jahr Proteste in Hongkong, wo steht die pro-demokratische Bewegung, die heute die Massen mobilisierte? Härtefallgesuche im Multipack. Tibetische Sans-Papiers wollen in der Schweiz leben und arbeiten und schließen sich zusammen. Mehr Öl, mehr Gas, mehr Kohle. Die Produktion von fossilen Brennstoffen nimmt trotz Pariser Klimaabkommen weiter zu. Das ist Info 3, am Mikrofon ist Pascal Schmitz. Seit genau einem halben Jahr geht die pro-demokratische Bewegung in Hongkong jetzt schon auf die Straße. In den letzten zwei Wochen seit den Kommunalwahlen war es vergleichsweise ruhig, heute gingen aber wieder Menschenmassen auf die Straßen, die gegen die Regierung der Sonderverwaltungszone Hongkong und die Einflussnahme der kommunistischen Führung in China protestieren. Unser China-Korrespondent Martin Aldrovandi ist jetzt live mit mir verbunden. Und die Frage, wie gross waren diese Proteste denn heute?
Sehr groß. Die Veranstalter sprechen von 800.000 Menschen, die Polizei von nur etwas über 100.000. Das war aber auch in der Vergangenheit schon so, dass die Polizei die Zahlen immer sehr, sehr konservativ angab, während die Veranstalter womöglich etwas großzügiger sind. Was man aber sagen kann, es waren sehr viele Menschen, es war mehrheitlich friedlich und der Druck auf die Regierung wird damit weiter aufrechterhalten. Das ist schon eindrücklich, dass auch ein halbes Jahr nach Beginn der Proteste immer noch so viele Menschen auf die Straße gehen.
Und zwar eine große Zahl, die lässt ja auch darauf schließen, dass die Anliegen der Demonstranten für mehr Selbstbestimmung irgendwie breiter akzeptiert werden. Hängt das auch mit den Kommunalwahlen vor zwei Wochen zusammen, die die prodemokratischen Kräfte ja deutlich gewonnen haben?
Ja, sicher, das kann man sicher sagen. Es gab ja in den vergangenen Monaten ja auch immer wieder große Protestmärsche, sogar mit über 1 Million Teilnehmern. Und die kürzlichen Lokalwahlen, die haben ja nochmals gezeigt, dass die Mehrheit der Bevölkerung hinter den Forderungen der Demokratiebewegung steht. Die Botschaft an die Regierung ist also relativ deutlich, auch heute wieder mit diesem riesigen Protestmarsch.
Und was spielten Gesten wie jene der USA für eine Rolle, die sich hinter die prodemokratischen Kräfte gestellt haben?
Das wurde in Hongkong von den Aktivistinnen und Aktivisten, also den Menschen auf der Straße, groß gefeiert. Also nachdem Donald Trump die Gesetze unterzeichnet hatte, gingen ja ganz viele Menschen mit US-Flaggen auf die Straßen von Hongkong und bedankten sich sozusagen für die Unterstützung aus den USA. Während die chinesische Regierung ihrerseits natürlich empört auf diese Einmischung, wie sie es sieht, reagierte.
Diese Proteste, wir haben es ein paar Mal betont, dauern jetzt schon ein halbes Jahr. Sind die Leute auf der Straße mit ihrem Ruf nach mehr Selbstbestimmung denn irgendwie schon weitergekommen konkret?
Zum Teil, also denken wir an das umstrittene Auslieferungsgesetz. Damit haben die Proteste ja eigentlich angefangen, also im Juni. Die geplante Verabschiedung dieses Gesetzes, das wurde ja dann nach massivem Druck auf der Straße erst ausgesetzt und danach wurde dieser Entwurf ganz gestrichen. Aber bei den anderen Forderungen, da sieht die Bilanz nicht so gut aus. Also neben anderem wird ja auch noch eine unabhängige Untersuchung der Rolle der Polizeigewalt bei diesen Protesten verlangt. Dann gibt es eine Kernforderung, das ist das allgemeine Wahlrecht, also dass alle Hongkongerinnen und Hongkonger ihre Regierungschefin selbst wählen dürfen. Und hier ist die Bewegung bis jetzt überhaupt nicht weitergekommen.
Unser China-Korrespondent Martin Aldrovandi war das. Vielen Dank. Jetzt bei mir im Studio steht Michael Wettstein mit dem Nachrichtenüberblick und dem Neuesten der Brandserie im aargauischen Meerenschwanz. Die Polizei hat dort einen Verdächtigen.
Der 37-jährige Mann aus der Region ist in Untersuchungshaft. Am Freitag hatte die Aargauer Polizei 10 Personen vorübergehend festgenommen. 9 von ihnen wurden wieder freigelassen. Nähere Angaben macht die Polizei nicht. Innerhalb einer Woche brannte es in Meerenschwand an 4 Orten. Ein Bauernhaus und eine Scheune sind abgebrannt. Die Polizei geht in allen Fällen von Brandstiftung aus. In den USA könnte es schon in der bevorstehenden Woche eine Abstimmung über die Amtsenthebung von Präsident Donald Trump geben, und zwar in der Justizkommission des Repräsentantenhauses. Das sagte der demokratische Vorsitzende der Kommission, Jerry Nadler, in einem Interview mit dem Sender CNN. Die Demokraten hätten eine solide Grundlage für eine Amtsenthebung Trumps. Er sei daher zuversichtlich, sagte Nadler. Es gebe genügend Beweise. Der Grund, wieso nicht noch mehr Beweise gegen Trump vorlägen, sei, dass der Präsident seine Mitarbeitenden angewiesen habe, im Amtsenthebungsverfahren nicht mit dem Repräsentantenhaus zusammenzuarbeiten. US-Präsident Donald Trump wird Amtsmissbrauch vorgeworfen, weil er die Ukraine zu Ermittlungen gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden gedrängt habe. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew haben 5000 Personen gegen Kompromisse mit Russland demonstriert. Sie kritisieren vor allem einen möglichen Sonderstatus für die von Separatisten im Osten der Ukraine kontrollierten Gebiete. Morgen trifft sich der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in Paris erstmals persönlich mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Seit dem Amtsantritt Zelenskys hat sich die Lage in der Ostukraine etwas entschärft. Es gab einen Austausch von Gefangenen und einige schwere Waffen wurden von der Frontlinie zurückgezogen. Seit 5 Jahren kämpfen ukrainische Soldaten gegen von Russland unterstützte Milizen. 14.000 Menschen wurden dabei getötet. Die deutschen Sozialdemokraten wollen eine Vermögenssteuer einführen. Das haben die Delegierten der SPD an ihrem Parteitag beschlossen. Auf alle Vermögen von mehr als 2 Millionen Euro soll eine Steuer von 1-2% erhoben werden. Die Regierungspartner CDU und CSU lehnen eine Vermögenssteuer ab. Die SPD selber hat sie vor 2 Jahren aus ihrem Programm gestrichen. In Deutschland gab es früher eine Vermögenssteuer. Das Bundesverfassungsgericht hat sie 1995 für verfassungswidrig erklärt und abgeschafft.
Info 3 Abend. China geht rigoros gegen Minderheiten vor. Das aktuellste Beispiel sind die Uiguren. Schätzungsweise 1 Million von ihnen soll in Umerziehungslagern leben. Tibeterinnen und Tibeter haben es schon länger schwierig. Sie werden wegen ihrer Kultur und Religion seit Jahrzehnten unterdrückt. Viele von ihnen flüchteten auch in die Schweiz und viele von ihnen leben hier seit Jahren faktisch staatenlos in Sammelunterkünften. Der Grund? Die verschärfte Asylpraxis des Bundes. Die Arbeitsgruppe Swiss Free Tibetans reicht nun morgen in einer erstmaligen Aktion 20 sogenannte Härtefallgesuche bei den zuständigen kantonalen Behörden in Bern ein, damit diese tibetischen Sans-Papiers legal in der Schweiz bleiben, leben und arbeiten können. Ivan Santoro.
Dolma ist 42 und lebt seit 7 Jahren in der Schweiz. Ihr Asylgesuch wurde abgelehnt. Für sie bedeutet das:
Ich darf nicht arbeiten, ich darf nicht Schule besuchen, ich darf nicht reisen. Ich muss im Asylzentrum bleiben mit 4 Frauen in einem kleinen Zimmer.
Dolma erhält nur Nothilfe, 8 Franken pro Tag. Sie will aber nicht nur rumsitzen, deshalb hat sie mit Unterstützung von Hilfswerken Deutsch gelernt und arbeitet hin und wieder freiwillig in einem Altersheim. Unentgeltlich, das ist erlaubt. Dolma ist gut integriert und darf trotzdem nicht bleiben. Sie ist kein Einzelfall. Rund 300 Tibeterinnen und Tibeter leben mittlerweile in der Schweiz als abgewiesene Asylbewerber. Das war nicht immer so. Früher konnten sich tibetische Flüchtlinge als staatenlos oder als Tibeter registrieren lassen. Dies garantierte ihnen in der Regel ein Aufenthaltsrecht. Seit der Praxisänderung 2014 gelten sie nur noch als Chinesen, weil Tibet von der Schweiz nicht als Staat anerkannt werde, heißt es beim Bund. Dagobert Onigkeit von der Organisation Free Swiss Tibetans vermutet politische Hintergründe. Es könne kein Zufall sein, dass die Schweiz gleichzeitig mit der Praxisänderung ein Freihandelsabkommen mit China abgeschlossen habe. Seither würde nur noch die Hälfte der Tibeterinnen und Tibeter anerkannt.
Jetzt müssen Sie beweisen, dass Sie aus Tibet sind und machen Sie das mal ohne Papiere. Und Sie können auch nicht beweisen, dass Sie nicht in Indien waren, nicht in Nepal, weil negative Beweise sind ja fast unmöglich. Ich kann auch nicht beweisen, dass ich nie in Honolulu war.
Tibetische Flüchtlinge reisen fast immer über Indien oder Nepal in die Schweiz. Falls sie dort längere Zeit gelebt haben, anerkennen die Behörden hier ihren Flüchtlingsstatus nicht, da sie bereits in Sicherheit waren. Lukas Riedorf vom Staatssekretariat für Migration SEM betont, dass kein Tibeter nach China zurückgeschickt werde, nach Nepal oder Indien jedoch schon.
Der Punkt ist aber, dass die Asylbewerber dazu auch die entsprechenden Papiere vorweisen müssen. Und da hapert es manchmal ein wenig.
Und genau das ist das Problem bei den meisten Tibetern. Sie erhalten seit Jahren keine Reisepässe mehr von den chinesischen Behörden. Auch Dolma versuchte vergeblich, Dokumente von der chinesischen Botschaft zu erhalten, die belegen würden, dass sie aus Tibet ist. Ihre letzte Hoffnung setzt sie nun auf ein Härtefallgesuch. Insgesamt 20 solche Gesuche reicht die Tibetergemeinschaft Free Swiss Tibetans beim zuständigen Berner Regierungsrat ein. Erhält Dolma das Bleiberecht, Dann kann sie auch legal arbeiten.
Wir brauchen nur eine Freiheit hier, damit wir kann, wie eine normale Menschen leben.
Denn der jetzige Zustand, so sagt Dolma, sei unerträglich, gleichzeitig geächtet und doch geduldet zu sein.
Info 3 Abend.
Will die Weltbevölkerung weniger CO2 ausstoßen, darf sie nicht mehr so viel Öl, Gas und Kohle verbrauchen wie bisher. Passieren tut aber genau das Gegenteil. Neue Analysen zeigen, dass sogar mehr fossile Energie produziert wird und das teils staatlich unterstützt. Wie kommt das? Von der Klimakonferenz in Madrid berichtet Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler.
Soll die Erwärmung der Erde bei 1,5 Grad begrenzt werden, wie es im Pariser Klimaabkommen steht, müsste der globale CO2-Ausstoß ab sofort deutlich sinken. Obwohl alle Staaten das Abkommen unterzeichnet haben, handeln sie komplett anders, wenn es um die Ausbeutung ihrer fossilen Ressourcen geht, sagt Paula Parra vom Analysebüro Climate Analytics. Sie war beteiligt an einem neuen UNO-Bericht zum Thema.
Shockingly, by 2030, countries are planning to produce 120% more.
Die Länder mit fossilen Ressourcen planen, ihre Produktion so stark auszuweiten, dass bis 2030 über doppelt so viel Öl, Gas und Kohle gefördert sein wird, als es das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Abkommen zulassen würde.
So the gap is enormous. There are all sorts of ways in which countries support directly or indirectly the production.
Die Länder förderten die Ausbeutung ihrer fossilen Rohstoffe mit Subventionen, mit Rabatten auf Lizenzgebühren und vielem mehr, sagt Paula Parra. Das tun auch Länder, die sich für ihre klimafreundliche Politik rühmen, Norwegen und Großbritannien zum Beispiel. Und die Industrie nimmt diese Förderung tatkräftig an, zeigt ein zweiter neuer Bericht vom Analysebüro Carbon Tracker.
All the majors are investing in projects that do not fit within the Paris limits. So continuing to invest in.
Alle großen Konzerne, sagt Mike Coffin von Carbon Tracker, beschließen nach wie vor neue Projekte, die mehr fossile Ressourcen auf den Markt bringen werden, als das 1,5-Grad-Ziel zulässt. Dies, obwohl die Konzerne behaupteten, sie unterstützten das Pariser Klimaabkommen.
Even though they're telling their investors and society at large that they are aligned with the goals of the Paris Agreement.
Der oberste Manager von Shell, Ben van Beurden, sagte kürzlich, die Ölkonzerne müssten weiter investieren, weil die Nachfrage gedeckt werden müsse. Und diese Nachfrage zeigt tatsächlich noch keine Anzeichen zu sinken. Mike Coffin sagt trotzdem, als Öl- und Gaskonzern habe man heute zwei Möglichkeiten. Diversifizieren, zum Beispiel in erneuerbare Energien, oder die Firma langsam herunterfahren. Keine angenehme Option für einen Manager. Und so handelten die Konzerne so, als ob die Welt das Pariser Abkommen nicht umsetzen werde.
They are clearly banking that the world will not achieve the goals of the Paris Agreement and oil and gas demand and consumption will continue.
Analystin Paula Parra regt an, dass künftig die Aktivitäten der Ölförderländer an den UNO-Klimakonferenzen diskutiert werden müssten.
It will bring more transparency to understand what type of.
So wird es zumindest klarer, was die Welt machen müsse, um das gemeinsame Klimaziel doch noch zu erreichen.
Uns noch einen kurzen Blick aufs Wetter, Michael.
Am Abend setzt aus Nordwesten Regen ein und es wird stürmisch. Morgen ist es wechselhaft mit Wolken, Regen und starkem Wind bei 4 bis 8 Grad.
Info 3 gibt's täglich am Radio und jederzeit online auf srf.ch/audio. Ich gebe das Mikrofon weiter. Mein Name ist Pascal Schmitz. Wünsche einen schönen Sonntagabend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.